Und damit hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Und diesmal machen wir wirklich eine, ja, fast Live-Schaltung, könnte man sagen. Denn ich habe aufgerufen über Instagram, dass ihr mir Fragen stellen sollt, beziehungsweise Anregungen geben sollt für den neuen Ballerflüsterer Podcast. Für mich ist es nämlich immer wieder das Problem. Ich habe immer so im Gefühl, dass ich das dann schon alles erzählt habe, merke aber immer wieder durch das Arbeiten mit den Social Medias, dass es sehr oft neue Aspekte gibt, beziehungsweise Herangehensweisen, die für viele, ja, Welsangler und die es werden wollen, nicht so, ja, ich sag mal, nicht so bekannt sind, nicht so auf dem Zettel haben. Und ich möchte jetzt mal mit einem Thema reingehen, was mir zum Beispiel David geschrieben hat: Wie störend ist das Motorgeräusch vom Boot? Das ist so ein Punkt, auch ganz interessant, weil ich das zum Beispiel im April hier wieder für mich selber versucht habe, ja, mehr dahinter zu steigen, wie das genau funktioniert, und zwar das Thema Schleppfischen. Und das Thema Schleppfischen, das habe ich mir seit Jahren angeguckt, gerade von den Osteuropäern. Das ist sehr, sehr auffällig, dass die da in meinen Augen wirklich fit sind. Also das sind sehr oft Angler, die sich hier irgendwo einmieten. Gerade so im Frühjahr waren die jetzt wieder vermehrt da. Und das letzte Jahr war für die aber schlecht. Zumindest so, was ich mitgekriegt habe. Und das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, diese Social Medias. Ihr seht diese Fänge, ich sehe die natürlich dadurch auch, und ich kenne dann die Boote, ich weiß, wo die reingehen, weil ich sie natürlich auch auf dem Wasser sehe. Teilweise kriege ich es mit, weil sie neben mir drillen und so weiter. Und dieses Schleppfischen, was die machen, glaube ich, machen die schon deutlich besser bzw. anders wie das, was ich unter Schleppfischen auf Wels kenne. Ich kenne das seit vielen Jahren, weil mir mal mein Kumpel Marco vor zig Jahren erzählt hat, dass er so gut gefangen hat an der Elbe mit, ja, das waren damals so kleine Culpito oder wie die Gummifische heißen, also wirklich ganz klein, ich glaube so 11 Zentimeter, und das ist ewig her, und da habe ich erst gedacht, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich, wo ich die Geschichte gehört habe, da habe ich wirklich wieder so erstmal 50% abgezogen und habe gedacht, naja, ich setze mich da mal mit aufs Boot und verbringe einen schönen Nachmittag. Und entweder lernt man was dazu oder man hat wieder eine Aha-Erfahrung mehr. Und es war wirklich brutal. Wir sind dann ersten Meter gefahren, übertrieben gesagt. Also wir waren nicht lange unterwegs, vielleicht 15 Minuten, und hatten gleich einen Fisch. Und das hat mich wirklich immer wieder fasziniert. Also ganz stupides Angeln. Zwei Ruten raus, entweder Gummifisch, damals noch so, ja, an der Elbe mit 20 Gramm. 20 bis 30 Gramm Bleiköpfe und kleine Kunstköder, wirklich klein. Also die waren selten größer wie 11 Zentimeter, 13 so. Und dann auch bei den Crankbaits ganz kleine Köder, meistens so zum Rapfenangeln eigentlich oder Barsche, wie auch immer. Und das ging. Dünne Schnüre, so 25, 28 Millimeter maximal. Ja, das ist natürlich auch immer so ein Problem gewesen. Und dann einfach 25 Meter sowas hinterm Boot und mit circa 2 km/h gegen die Strömung. Und das war immer so ein Punkt, da ist so ein Druck auf der Rute, beziehungsweise auch auf den Köder, dass ich nie da ein Gefühl hatte, dass das gehen kann. Und warum sage ich das mit dem Druck? Weil mir mal beim Spinnfischen aufgefallen ist, das hatte ich vor zig Jahren auch mal publiziert, dass ich eigentlich nie einen Wels beim Spinnfischen gefangen habe, wenn ich den Köder zum Beispiel gegen die Strömung einfach nur einhole. Falls ihr da andere Erfahrungen habt, das würde mich auch mal interessieren. Aber mir ist vor zig Jahren aufgefallen, dass ich meine ganzen Fische auf die Spinnrute immer fange, entweder in so Drehern drinne an der Strömungskante, immer so leicht schräg nach oben, wenn der Köder rumkommt, wenn dieser Schnurbogen quasi rausgeht. Und das fand ich so interessant, weil mir das wirklich mehr wie einmal aufgefallen ist, dass es diese Köder, die einfach, ja, gegen die Strömung hochgezogen werden, eigentlich nie einen Fisch fangen. Also ganz selten, dass da mal was kam. Die meisten Fische, wie gesagt, kamen immer so quer zur Strömung geworfen, beziehungsweise leicht flussauf, wenn der Köder dann so langsam rumkommt, wenn dieser Schnurbogen raus ist. So, und beim Schleppen können wir das natürlich nicht umgehen. Und das fand ich halt wirklich dann so krass, dass diese ganzen Erfahrungen, die man so gesammelt hat, innerhalb von einem Nachmittag auf der Elbe, wo man dachte, man weiß ja schon ein bisschen was, obwohl das natürlich auch über 10 Jahre schon wieder her ist, über den Haufen geworfen hat. Und das finde ich immer wieder so spannend und ich hoffe, dass solche Aha-Erlebnisse wirklich, ja, regelmäßiger passieren. Denn so oft passiert das mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist man auf einem gewissen Standard hängen geblieben, den ich schon relativ hoch ansetzen möchte. Und ich bin selber immer wieder gespannt, wo wir heute in 15 Jahren stehen und worauf wir dann zurückblicken können, was so ein Aha-Erlebnis damals war. Damals, wie gesagt, mit diesen Schleppen, das hat mich fasziniert und ich habe das nie regelmäßig gemacht. Ich habe das ein paar Mal gemacht, habe damit auch meinen Fisch gefangen, weil das nie meine Angeln ist. Erstmal das so am Rande. Dadurch hatte ich natürlich auch nie eine großartige Erfahrung. Aber wo das am Po losging, und so lange ist das noch gar nicht, vielleicht jetzt das 5. Jahr, 6. Jahr in dem Bereich, wo man die wirklich vermehrt sieht, dass das ja meistens so 2-3 Boote sind, die schlafen dann auch eine Woche meistens dann hier auf einer Sandbank und machen vom Früh bis abends nur diese Schleppen. Und ich habe die oft beobachtet und da gibt's manche, die fahren halt stupide, erstmal brutal auffällig, immer über ein Stück drüber. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich habe keinen persönlichen Kontakt, aber das ist mir mehr wie einmal aufgefallen. Das ist wie, als wenn die immer und immer wieder teilweise, ich weiß nicht, wie oft man das am Tag schafft, 30 Mal über ein Gebiet drüber fährt. Das ist extrem auffällig und die fischen zum Beispiel, was ich gesehen habe, Wobbler. Große Tauchschaufeln, damit die auch runterkommen. Und das letzte Jahr, hatte ich schon mal kurz erwähnt, war für die halt schlecht, weil wir immerzu eigentlich über Monate hinweg einen Wasserstand im Schnitt 2 Meter über Null hatten. Und da war das für die meisten ja Schleppfische eigentlich hinfällig. Zumindest habe ich da nichts mitgekriegt, dass die was gefangen haben. Und wo das damals losging mit diesen Schleppfischen, war sehr oft die Vermutung da, dass die Fische reißen. Und ich wusste aber schon aus der Elbe, dadurch, dass die so flach ist, die ist ja selten tiefer in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, im Durchschnitt 1,50 Meter und die Buhnenköpfe hat man teilweise einmal 3 Meter, 3,50. Aber mit dem Wobblern sind wir eigentlich überall runtergekommen. Regelmäßig, dass die den, ja, die durchpflügen den Grund wirklich richtig auffällig. Und die Fische, die dann kamen, waren nie gehakt. Die hingen im Maul. Und ich weiß es nicht. Ich hatte dann immer wie die Vermutung, dass man die Fische so aufschreckt. Aber ich kann es euch ehrlich gesagt mir selber nie erklären, wie das Ganze funktioniert. Und das ist so ein Punkt, wenn ich auf diese Eingangsfrage zurückkehre, was macht dieser Motor dann eigentlich aus? Tja, bei diesen Angeln wahrscheinlich viel weniger, wie wir denken, viel, viel weniger, dass die das im Endeffekt null stört. Und wenn ich dann zum Beispiel das wieder ummünze auf die Fischerei, die wir sehr häufig betreiben, dieses Ansitzfischen, ist das auch so ein Punkt, was mal hochgekommen ist? Vielleicht können sich der ein oder andere von euch entsinnen, dass vor Jahren mal diese Thesen dann im Raum standen, dass man deutlich besser fängt, wenn man zum Beispiel mit einem kleinen Kajak oder nur mit einem Schlauchboot und Rudern seine Rute rauslegt und dadurch viel mehr und besser fängt. Da muss ich sagen, das hat sich komplett wieder, ist das verschwunden, dieses Thema, und es hat sich auch nicht etabliert. Ich weiß, dass das manche gemacht haben mit ganz, ja, so Theorien, sage ich mal. Also, dass man sagt, ich lasse mich auf so einen Platz zutreiben und ruder dann ganz langsam weg. Ich lasse die Ruder alles am Platz. Und wenn ich über den Spot bin, lasse ich nur meinen Köder dorthin oder binden an, je nachdem. Und ruder dann quasi wieder raus, weil ich davon ausgehe, wenn ich so einen Standplatz befische, dass der Fisch da ist. Und dass ich im Prinzip so wenig wie möglich Krach da erzeugen will. Und dieser Hintergedanke macht natürlich immer wieder Sinn. Da gibt's aber natürlich auf der anderen Seite gleich wieder ein großes Aber. Und das wird damit zusammenhängen, über welches Gewässer wir überhaupt sprechen. In so einem Gewässer wie jetzt am Grande Fiume, wo ich es gar nicht vermeiden kann, dass Krach entsteht durch Boote. Hier fahren Italiener, hier fährt da mal ein Schiff durch, auch wenn es selten ist. Oder ich denke da an Rhein, aber auch an die Elbe und so weiter. Ich glaube, das sind ganz andere Faktoren, weil die Fische von klein auf quasi damit groß werden, dass Boote fahren. Und ich weiß nicht, ob wir da nicht wieder zu viel hineininterpretieren mit diesem Lerneffekt, wenn ich einen Fisch gefangen habe und der hört diesen Motor. Dass der dann quasi wieder eins und eins zusammenzählen kann. In dem Moment, wo wir das ja dem Fisch hineininterpretieren, sagen wir dem Fisch auch eine gewisse Intelligenz zu. Eine gewisse Intelligenz heißt für mich dann immer im Umkehrschluss, der denkt bewusst über Sachen nach. Also der weiß dann, da ist jetzt ein Boot dahin gefahren, jetzt ist das Boot weg, jetzt kehrt Ruhe ein, jetzt hängt da ein Köder und wenn ich da reinbeiß, werde ich gefangen. In dem Moment, wo ich halt so da rangehe, gebe ich immer dem Fisch eine Intelligenz, wo ich nie, bis heute nicht daran glaube, dass der die hat. Ja, der hat extrem gute Sinnesorgane, der nimmt die Vibration wahr von der Schnur, von dem Motor natürlich, das alles glaube ich, ja, das glaube ich schon, aber ich glaube nicht, dass der bewusst weiß, zum Beispiel, dass es Angler gibt, die ihn fangen wollen und dass er dann rausgezerrt wird und so weiter, weil wenn mal dieses Gedankenthema weiterspinnen, müssten wir ja dann eigentlich zu dem Punkt kommen, dass gerade große Fische wissen, dass es eigentlich dann keine Gefahr ist, wenn ich gefangen werde, weil selbst wenn ich gefangen wurde, wurde ich ja immer wieder zurückgesetzt. Und das wäre ja dann dieser nächste Schritt. Also wenn er über Boote nachdenkt und diese Zusammenhänge, dann müsste er ja auch diesen Step für Step gerade bei sehr großen Fischen kennen, dass man dann sagt, gut, das ist ein Fisch, der 35, 40 Jahre alt ist, der wurde ja sicherlich auch mal gefangen mit einem Meter, vielleicht mit einem Meter 50, Meter 80, vielleicht mit 2 Meter und so weiter, dass der dann diese Zusammenhänge so gut kennt, dass er ja dann auch wüsste, dass er immer wieder zurückgesetzt wird. Und wie gesagt, ich selber bin davon kein Freund, das so zu sehen, weil mir das dann zu kompliziert ist. Ich glaube daran nicht. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Ich glaube schon, dass es viel ausmacht, dass man Ruhe am Platz hat. Das ja, definitiv. Also mit Rutenhalter im Boden dreschen, mit Partymusik, wie auch immer. Ich glaube, das ist nachteilig. Aber nicht, weil er bewusst darüber nachdenkt, sondern weil da Störgeräusche vom Ufer ausgehen. Und das ist, oder vom Boot, je nachdem. Und das ist dann in sein Unterbewusstsein gespeichert als Fluchtinstinkt. Und ich glaube halt zum Beispiel, was mir sehr oft gefallen ist mit diesem Thema Boot, mit diesen Hinrudern und so, dass das, wenn die im Stammplatz sind, in meinen Augen fast wurscht ist. Ich habe Fische gefangen, sowohl in Frankreich, in Deutschland, in Italien, die mir auf Deutsch gesagt fast in die Bootsschraube gebissen haben beim Ruden auslegen, gerade auf den Stammplätzen. Da habe ich Fische gesehen, Köder runter und da war ich teilweise am Ufer zurück, wollte die Rute in Rutenhalter stellen, da hing er schon drauf, teilweise beim Zurückfahren und absolutes Highlight runtergelassen. Ich teste ja mit den Steinen oder suche mit den Steinen immer die Kanten, dass ich da schon Bisse hatte. Und das bei geringen Gewässertiefen, also nicht, wo man 20 Meter Wassertiefe hat, dass man sagt, okay, da ist so eine große Wassersäule drüber. Nee, das ist damals bei einer Wassertiefe von 3,20 Meter entstanden, um genau zu sein. Das werde ich nie vergessen. Auch dazu hatte ich dann mir immer mal so Notizen gemacht. Aber muss man fairerweise dazu sagen, das sind natürlich die Ausnahmen. Die anderen 500.000 Mal, wo man eine Rute gesetzt hat, ist das nicht passiert. Also das muss man auch immer wieder sich vor Augen halten. Aber ihr merkt schon, bei diesem Thema, dass das wirklich interessant ist, sich das mal so anzunehmen, weil man immer wieder, zumindest kommt es mir so vor, beim Ballerangeln auf verschiedene Aspekte kommt. Und ich werde jetzt mal diesen Break machen und werde euch die nächste Frage raussuchen. Also bei diesen Motorgeräuschen, wenn es um das Thema Ballerangeln geht, habe ich das Gefühl, dass da mehr hineininterpretiert wird, wie es ist. Ich glaube, dass es beim Angeln wichtig ist, alle Störgeräusche zu minimieren, beim eigentlichen Fischen. Aber wenn ich eine Rute auslege und ich kriege dann nach 10 Stunden, nach 12 Stunden oder nach 3 Stunden einen Biss, glaube ich nicht, dass das irgendwie noch so relevant für den Fisch ist, dass ich da vorher mit dem Boot rüber gefahren bin. Das ist meine Einstellung dazu. Und jetzt gucke ich mal bei Instagram, ob man schon Nächsten haben, der sein Thema hier gelassen hat. Ich bin erstmal ins Zelt, weil wir draußen heute relativ viel Wind haben. Ich hoffe, es passt soweit, auch wenn es ab und zu mal rauscht. So, und es geht weiter. Sind ein paar Sachen noch gekommen und ich will da immer nur ganz kurz auf eure Anregungen, Fragen eingehen. Wenn ihr mal große Themenkomplexe habt, das könnt ihr mir gerne immer über Instagram direkt schicken. Je zum Beispiel was Persönliches, was war der höchste Wasseranstieg am Po für dich? Also insgesamt 8 Meter, glaube ich, 20 waren das damals. Das war das höchste und das schnellste waren mal in, ja, von abends im Prinzip bis zum nächsten Abend knapp 5 Meter. Das war das höchste, wo ich selber mitgemacht habe, wo ich am Fluss war. Und dann kommen wir gleich weiter zu Matthias und der hat verschiedene Fragen rund um das Thema Deadbait-Angeln. Hier ist jetzt, ich nehme mal die erste, da können wir besser in das reingehen, und zwar Deadbait. Wann lohnt sich der Einsatz? Welche Fische sind geeignet? Gibt es Favoriten? Ja, ganz klar, Favorit, eine gekaufte Forelle. Bekommt ihr überall in jedem Supermarkt, auch wenn das so ein Thema ist. Nagelt mich bitte nicht fest, macht euch da selber kundig in Deutschland, ob ihr die dann überall einsetzen dürft wegen dem Thema Edelfisch. Da kann es sein, dass es gewisse Regionen gibt, wo das wieder anders gehandhabt wird. Das weiß ich dann aber nicht. In der Ecke, wo ich bisher unterwegs war, war das nie ein Thema, da durfte ich sie nehmen. Und das ist auch so ein favorisierter Köder, den man, wie gesagt, überall kaufen kann. Kann man leicht hältern. Und also nur kühlen quasi und hat dann nicht noch die Arbeit, dass man da sich was fangen muss. Also von daher Forellen, die klassischen Portionsforellen, die sind sehr gut dafür geeignet. Das kann ich auch jedem immer nur raten. Aber wie gesagt, es gibt wo Ecken, wo ihr die nicht nehmen dürft. Guckt da bitte vorher in eure Angelscheine. Wann lohnt sich der Einsatz? Das ist ein interessanter Punkt, denn meine Erfahrung, die hatte ich euch schon mal in Videos näher gebracht, dass eigentlich das Beste für mich immer mit dieser Deadbait-Angelei war vor der Laichzeit. Womit das genau zusammenhängt, weiß ich nicht, aber ich habe meistens hinten raus im Jahresverlauf, also Juli, August, September, Oktober und so weiter, nicht mehr so gut mit den Deadbait gefangen. Das kann immer natürlich auch an meinem Angelstil liegen, an meiner Platzwahl. Das will ich da natürlich auch mit einfließen lassen, dass es da verschiedene Aspekte gibt, aber wirklich der richtige Renner war für mich eigentlich der Deadbait meistens, ja, kurz vor der Laichzeit. Und ich habe damit auch am Po zum Beispiel mehr wie einmal aus der Not heraus angeln müssen, weil mir die Köder gekippt sind, und habe damit richtig gute Fische auch gefangen. Also es ist nicht so, dass man das jetzt nur in Deutschland einsetzen muss oder kann, weil man es halt vorgeschrieben hat. Bekommen durch die Gesetze, sondern auch in anderen Revieren. Muss aber auch wieder gestehen, dass ich es jetzt ein paar Jahre nicht mehr versucht habe, mit einem klassischen Deadbait hier zu angeln am großen Fluss. Aber immer wieder, da ist die Erfahrung gewesen, weil ich das auch im Sommer dann gemacht habe hier und auch im Herbst hinein. Ich habe besser gefangen im zeitigen Frühjahr mit diesem Deadbait. Deswegen, das wäre jetzt so meine favorisierte Jahreszeit, wo ich auf das zurückgreifen würde. Und dann nehme ich gleich das nächste. Worauf muss man dann achten? Gefrorene oder frische? Gibt es Unterschiede? Nein, kann ich euch auch nicht sicher sagen. Ich habe immer die klassischen Forellen gekauft, die waren gefroren. Immer dann am Wasser ist, in so einem Kühlpack drinne, also in der normalen Kühltasche, tauen die ja dann auf mit der Zeit. Und von daher waren die dann immer weich. Also so noch nicht richtig schwabbelig, aber die sind dann schon angetaut gewesen und ich habe immer die gefrorenen genommen und bin daher mit immer ganz gut gefahren. Richtig frische, ja, kann man sich auch kaufen, oder halt die abgepackten, die sind meistens dann noch ein bisschen günstiger und ihr könnt sie dann auch wieder einfrieren, wenn ihr zum Beispiel 5 kauft und braucht aber für das jeweilige Angeln nur 1 oder 2. Das Angeln an dem Buhnen ist dann so der nächste Punkt gewesen, wo ich Nachrichten bekommen habe über die Instagram-Story. Angeln an dem Buhnen. Ja, ist auch relativ schnell erklärt, weil ich das natürlich auch oft gemacht habe durch die Elbe. Mittlerweile laufe ich ja meine Routen nur noch gerade so an der Elbe. Auch hier wieder die Rheinbuhnen und so weiter ist immer noch mal eine andere Hausnummer, allein schon von der Größe her. Und auch von der Strömung. Aber an der Elbe zum Beispiel, so flache Flüsse, da war das immer top. Ich laufe im Prinzip meistens nur mit der Badehose, Watthose, wie auch immer, ein Stück noch ins Wasser, meistens so knietief, und setze dann mit der Rute so einen halbierten Backstein oben in die Kante rein, lange Vorfächer, ganz lange Vorfächer, 2,5 Meter im Schnitt, damit das so pendelt, genau an dieser Strömungskante, dort, wo das Wasser wieder rausläuft aus der Buhne. Das war so meine favorisierte Ecke, wo ich regelmäßig meine Fische fange, was für mich eine sichere Bank ist, um Fische zu fangen. Das ist immer so eine Route gewesen. Ich habe das auch schon mehr wie einmal dann probiert an verschiedenen Punkten. Habe da auch ab und zu Fisch gehabt, aber es war nie so gut wie die Ecke oben, wo die Buhne quasi rausläuft. An dieser Strömungskante, wo die Buhne mit der Hauptströmung wieder zusammenläuft, da gibt es so eine Verwirbelung. Da ist dann meistens dieser tiefe Absatz unmittelbar hinter der Steinpackung, die sich unter Wasser fortzieht. Und dort habe ich dann immer meine Montage abgelegt und das immer mit Hilfe von halbiertem Pflasterstein. Auch keine Bleie, weil sich dort halt das immer verkeilt durch Schifffahrt, durch die Strömung, wie auch immer. Und deswegen immer halbierte Backsteine. Die wiegen ganz wenig, die kann ich mit der Rute punktuell setzen. Und mit einer 0,30er doppelt gebunden ist das dann immer schön gerissen. Und auf der anderen Seite hatte ich genug Gegendruck, um jeden Fisch zu haken. Ich habe erstmal meine Montagen ausgelegt, bin gespannt, ob die Nacht heute was passiert, denn wir haben einiges doch an Wind. Ich denke, ihr hört es immer noch im Hintergrund. Ich sitze nämlich deshalb wieder im Zelt und möchte mit euch so eine Sache mal angehen, wo ich mir selber extrem unsicher bin, umso länger ich mich damit beschäftige. Und das ist wieder so eine Frage, ab wann laichen die Wälse, deine Erfahrung wirklich? Natürlich gibt's immer wieder diese, ja, datenbasierten Fakten, die man jeder von euch lesen kann im Internet, ab 20 Grad und so weiter und so fort. Was mir aber irgendwie aufgefallen ist die letzten Jahre, gerade jetzt durch diese wechselnden Wasserstände, dass die Fische irgendwie diesen inneren Kompass, diese Uhr sich selber wahrscheinlich ein Stück weiter einstellen auf dem Wasserstand. Ich glaube, das ist teilweise sogar wichtiger wie die Wassertemperatur. Und das hängt, glaube ich, sehr oft mit diesem Faktor zusammen, dass die das schon merken, wenn es viel regnet und so, dass die das schon aufhören, beziehungsweise das vorher erledigen, obwohl das Wasser noch gar nicht so kalt ist. Und die Konsequenz eigentlich aus der Geschichte ist, dass die Fische im April schon so dicht zusammen standen auf diesen klassischen Laichplätzen. Also hier am Grande Fiume zum Beispiel, dadurch, dass die Brücken hier eine besondere Form haben, dass die sehr oft so, ja, wie so hohl sind, dass die auf verschiedenen Pfosten stehen und dadurch in der Mitte so ausgespült sind, hat man sehr häufig das Phänomen, dass diese tief sind. Und durch diese mehreren Pfosten, dass da Tonnen an Holz liegt, durch die wechselnden Wasserstände. Und das sind immer so Bereiche, klar, die sind immer gut für einen Fisch, aber wirklich erst in der Laichzeit sehr interessant. Und was mir aufgefallen ist zum Beispiel, wenn man das im April befischt, in den letzten Jahren war das eigentlich okay, da hat man Fische gesehen und so, aber jetzt durch dieses Livescope, beziehungsweise auch durch Angler, die das gleich dann Mitte April gemacht haben, war wirklich auffällig, wie viele Fische da schon gewesen sein mussten, alleine was die dort gefangen haben. Und das ist auch immer wieder so ein Punkt, da haben andere Teams gar nichts, da fängt ein anderes Team auf so einen Spot 10 Fische oder sagen wir mal 5 die Nacht und ein anderes Team kriegt keinen Biss die ganze Woche. Und früher fand ich, war das nicht so heftig. Also entweder hat man es nicht in der Form gemacht, das kann natürlich auch sein, wobei natürlich Brücken schon immer mit im Repertoire waren, das hat man schon immer mit beangelt. Aber ich kann mich wirklich nicht entsinnen, dass das damals schon so gebrannt hat. Und da war ja die Wassertemperatur 16 Grad, 15 Grad, aber eben die Tendenz war Normalwasserstand, klares Wasser und es ist wärmer geworden. Und ich habe das Gefühl, dass da die Wälse schon lang dann fertig war mit Ableichen, bevor dann Ende April dieses heftige Hochwasser kam. Was das dann wieder ausmacht für das eigentliche Gelege, kann ich euch auch nicht sagen. Oder sie verschieben das, dass die das quasi abbrechen und laichen dann wirklich erst im Juni oder im Juli. Ich weiß es, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Und wie gesagt, umso länger ich mich damit beschäftige, umso unsicher bin ich mir. Denn Fakt ist auf jeden Fall, die Fische, die gefangen wurden, war eigentlich immer 50-50. Es gab Fische, die hatten gar keine Blessuren, 0,0. Und dann gab es wieder Fische, die hatten welche. Und das ist auch wieder so auffällig. Normal war das dann so, du hast gemerkt, jetzt sind die Fische richtig in der Laich, weil jeden Fisch, den du gefangen hast, war verbissen. Egal ob 1,50 Meter oder 1,90 Meter, 2,10er, die waren alle damals verräumt. Und jetzt hast du auf einmal 10 Fische in der Woche. Davon hast du 5, die gar nichts haben und 5 sind ramponiert. Und deswegen denke ich, dass das so unterschiedlichen Phasen dann so abläuft, dass die Fische dann schon teilweise viel früher laichen, obwohl die Temperatur noch nicht dafür da ist. Kann sein, wie gesagt, ist auch wieder viel Theorie dabei. Ist natürlich auch immer dem geschuldet, dass fundierte wissenschaftliche Erfahrungen auf diesen Fisch ja gen Null gehen. Also, dass man da wirklich mal einen Professor hat, den man da mal anschreiben könnte, der da ja mit seinem Institut das wirklich forscht an öffentlichen Gewässern. Das ist natürlich dann auch immer so ein Punkt, weil Theorie und Praxis ist das eine. Da gibt's immer wieder so einen krassen Beitrag eigentlich mit diesen Pellets und Waller füttern, wenn die ja gezüchtet werden. Und das hat mich auch fasziniert. Und das sagt zum Beispiel der Fischzüchter, der Welse züchtet, dass der nur mit Futterautomaten arbeiten kann. In dem Moment, wo Pellets auf dem Grund liegen, fressen die nicht mehr. Und das habe ich extrem interessant gefunden. So ein ganz kleiner, unscheinbarer Satz. Das war eine Reportage über das Züchten vom Wallern. Und viele von euch werden es ja selber kennen, wie schnell Wälse eigentlich sammeln. Und das auf dem Grund. Also es gibt natürlich jetzt viele Aufnahmen schon mit Unterwasserkameras, aber viele von euch kennen das ja selber mit Boilies als Beifang oder schon gezielt oder in Spanien, wie auch immer. Und das fand ich jetzt auch wieder so einen krassen Punkt, dass die Kleinfische in diesen Zuchtanlagen nicht diese Pellets fressen, wenn sie am Grund liegen. Und deswegen ist da wie so eine Zeitschaltuhr drinne, damit da nicht so viel Futter mit Eimer reinfällt, sondern damit die langsam absinken in regelmäßigen Abständen, damit die eben gleich gefressen werden. Fand ich wieder so einen Punkt. Und so stelle ich es mir ähnlich vor beim Laichen auch, dass es in freier Wildbahn, glaube ich, viele Barometer gibt, die für uns vielleicht von außen gesehen logisch erscheinen mögen, aber im Endeffekt für die Natur, ich glaube, die arrangiert sich dann damit und ich glaube, dass dann auch denen das egal ist, ob das Wasser dann 18 Grad oder 20 hat. Das ist auch immer wieder so ein Punkt. Also das glaube ich dann schon. Was das dann mit dem Laich an sich ausmacht, das weiß ich wiederum nicht. Dafür fehlt mir dann wieder die Erfahrung. Aber das ist jetzt so ein Punkt, der mir noch da in den Kopf gekommen ist, wenn es um dieses Thema Laichen geht. Ist ein Riesenthema und ein sehr spannendes Thema. Ja, es sind einige coole Themen zusammengekommen. Alle habe ich jetzt nicht drangenommen. Also so ein reines Frageformat. Für diejenigen, die das gerne haben wollen, checkt dazu immer mal die Stories ab auf meinem Instagram-Kanal. Das ist dann am besten immer, weil da ist es direkt auf die einzelne Frage bezogen, auf den jeweiligen User. Und viele andere Nutzer brauchen dann auch diese Information oder wollen diese Information. Und dann ist sie auch themenaktuell. Also jetzt nach Wasserstand, nach Bedingungen, wie auch immer. Deswegen, das mache ich regelmäßig, check das einfach mal ab. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns schon in eins der nächsten Wallerflüsterer-Podcasts wieder. Ich sage erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euch alles Gute, euer Benni. Ciao.